Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan Sinam Salt. Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup SediDoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind, über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Liebe Gabriela, schön, dass du bei unserer heutigen Podcast-Folge mit dabei bist. Ich freue mich sehr, heute mit dir das Gespräch aufzuzeichnen. Du warst bei unserem letzten Event dabei, als wir mit Frauen in Führungspositionen in der Rheumatologie gesprochen haben. Und zu genau so einer Frau gehörst du auch. Kannst du uns erzählen, welche Position du eigentlich bekleidest und aktuell auch innehast?
Ja, ich bin Klinikdirektorin der Klinik für Rheumatologie und klinische Immunologie an der Universität zu Lübeck. Außerdem bin ich auch so Leiterin einer Forschungsgruppe im Forschungszentrum Bostel. Das ist so ein Lungenzentrum. Und schließlich vielleicht aktuell als Highlight bin ich in der Exekutivgruppe vom Entzündungscluster oder vom Exzellenzcluster Entzündungsmedizin, der so über Kiel und Lübeck übergreifend wirkt.
Das ist ja spannend, dass du Direktorin an der Uniklinik bist. Das hat man ja in der Rheumatologie gar nicht so häufig in Deutschland. Wie hast du deine aktuelle Position eigentlich bekommen? Wie war der Weg dorthin in diese Führungsposition?
Ich glaube, die Rheumatologie ist relativ progressiv. Es gibt sehr, sehr viele Bereiche in der inneren Medizin, bei denen gar keine Frau Klinikdirektorin ist. Und auch das, obwohl wir eben 37 medizinische Fakultäten haben. Und insofern ist die Frau immer noch die Ausnahme. Und ich war, glaube ich, die vierte weibliche Klinikdirektorin in der inneren Medizin überhaupt. Und das zeigt doch, dass da ein großes Defizit vorhanden ist. Gut, wie kam ich dazu? Letztlich müssen immer viele Faktoren zusammenkommen, um beruflich oder wissenschaftlich auch Erfolg zu haben. Ich kann nicht verhehlen, dass ich bestimmt immer eine sehr gute Studentin war und auch sehr zeitig angefangen habe mit meiner Promotion. Und letztlich habe ich das immer als meine Leidenschaft auch gesehen und als Berufung erfasst, mich voll in die Medizin zu stürzen. Und habe das nie bereut und auch nie irgendwie in Zweifel gestellt, dass mir das sehr wichtig ist. Ich hatte natürlich auch eine ganze Reihe von Mentoren. Ich muss sagen, fast nur männliche Mentoren, vielleicht auch zwei weibliche klinische Mentorinnen. Aber für die wichtigen Felder waren es immer meine Klinikdirektoren, meine Doktorväter, der Leiter des Deutschen Rheumaforschungszentrums, die mir doch sehr helfen konnten in meiner Entwicklung wissenschaftlich, wie ich publizieren soll, wie überhaupt Wissenschaft läuft, auch etwas den Respekt zu verlieren, dass letztlich alle nur mit Wasser kochen. Und konkret war es natürlich so, dass ich 25 Jahre in der Charité war. Ich habe da studiert und praktisch die Entwicklung bis zum Professor in einer Klinik durchgeführt. Und ich hatte einfach dann mal das Bedürfnis auch und das Gefühl gehabt, noch etwas, da muss noch mehr kommen. Und dass ich also aktuell noch nicht da angekommen bin, wo ich sein möchte. Ich wollte schon den nächsten Karriereschritt dann durchführen und hatte nicht das Gefühl, dass ich viel schlechter bin als alle anderen. Und da war einfach so ein bisschen auch der Reiz des Neuen vorhanden. Ich wollte definitiv mal eben auf Platz 1 stehen in der Berufungsliste. Und hatte dann auch klar vermittelt, dass ich es sehr ernst gemeint habe mit der Bewerbung.
Ja, das sind natürlich Punkte, die du gerade aufgezählt hast. Die lernt man nicht im Studium, ne? Also das, was dir deine Mentorin oder Klinikdirektoren beigebracht haben, das ist nicht so das Handwerkzeug, was wir sozusagen im Studium bekommen, sondern dann später, womit wir uns dann ja beschäftigen müssen, wenn wir Karriere machen wollen. Und
Sag mal, wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Du hast gerade gesagt, du meintest es ernst, du hast mit der Bewerbung das deutlich gemacht. Hast du dich irgendwie darauf vorbereitet mit irgendwelchen Kursen oder Vorbereitungsgesprächen, Vorbereitungscoachings, keine Ahnung, was da alles gibt? Wie hast du überhaupt die von der Stelle mitbekommen?
Ja, ich habe über den Hochschulverband von der Stelle erfahren und letztlich weiß man ja auch schon in etwa, welche Stellen so in Zukunft frei werden. Ich war auch schon mal im Vorfeld hier eingeladen, um mich vorzustellen. Damals hatte ich das noch gar nicht so gesehen, dass das so eine Art Schaulaufen auch schon mal war. Letztlich sind aber die Bedingungen der Position, für die ich mich beworben habe, anders, als ich sie jetzt habe. Aber da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, ich habe schon viel letztlich mitgenommen von Kursen vom Hochschulverband, auch so über Leitungstätigkeit. Ich hatte mich auch schon vorher mal beworben, sodass ich gemerkt habe, wie läuft eine Bewerbung, wie ist es, vor einer Berufungskommission zu stehen, welche Fragen werden da so in etwa gestellt. Und insofern hat mir das schon sehr geholfen, dass ich da eine gewisse Erfahrung hatte. Ich habe auch Führungskurse gemacht, auch so Krankenhausmanagement, auch wir haben ja so mit der Verwaltung Quartalsgespräche. Das hat mir geholfen und auch, was man vielleicht nicht unterschätzen sollte, auch so Gremienarbeit, dass man einfach mal sieht, wie wirkt man auf andere, kann man was durchsetzen, was muss man tun, um überhaupt gehört zu werden. Und konkret habe ich hier in diesem Berufungsverfahren genau geschaut, wen kenne ich an der Universität. Wie ist die Berufungskommission zusammengesetzt? Gibt es jemand, der an der Uni für mich vielleicht Fürsprache halten kann? Und letztlich war es eben so, dass in der Berufungskommission als externer Gutachter ein älterer Arzt war, der Chef war von einem meiner Mitbewerber. Und da habe ich mich dagegen verwehrt, weil ich fand, das ist ungerecht und dass es dann nicht eine Gleichbehandlung sein kann. Und dann wurde eben auch der Kollege ausgeladen. Das hat natürlich meinen Mitbewerber nicht so sehr erfreut und ich glaube, der nimmt mir das bis heute übel.
Ja, das kann ich verstehen. Andererseits wäre es anders ja auch nicht fair gewesen. Da hast du schon recht.
Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass es sonst nicht fair gewesen wäre.
Ja, das erfordert ja auch Mut, ne? Also das zu tun. Und ich glaube, wenn ich die Interviews führe oder die Gespräche führe mit den Frauen in Führungspositionen, ich glaube, Männer hätten es nicht anders gemacht, wie du vorgegangen bist, zu gucken, wer sitzt da eigentlich alles, wer sind die Mitbewerber und habe ich jetzt irgendeinen Nachteil, zu gucken und das auch anzusprechen. Ich glaube, viele Kolleginnen würden das vielleicht gar nicht machen. Also überhaupt das anzusprechen, dass vielleicht keine faire Situation herrscht.
Ich glaube, das war schon auch ein Schritt, weil sie dann gemerkt haben, oh, hier nimmt es jemand wirklich ernst, die Bewerbung. Und da muss man eben sehr aufpassen. Also ich glaube schon, dass ich schon den Ruf hatte, es ging mir ja gut in der Charité, ich hatte da eine gute Position, dass ich vielleicht gar nicht weg will, sondern vielleicht nur meine Position etwas verbessern möchte, oder? Und ich glaube, das ist schon, wurde schon registriert und eigentlich eher positiv gesehen. Und aus meiner Sicht war das absolut klar, dass das nicht hätte so sein sollen. Aber das passiert manchmal, wenn der eine den kennt und denkt, ja, das ist doch ganz einfach, wenn du mal hier vorbeikommst.
Und du hast ja vorher geguckt, wen kenne ich und kann ich da vielleicht mal ein bisschen fragen, wie da die Berufungskommission zusammengesetzt ist, als auch, wie sind so die Verhältnisse bei euch in der Klinik? Das erfordert ja auch viel oder ein großes Netzwerk zu haben und das schon über die Jahre aufzubauen, damit man diese Leute überhaupt ansprechen kann, damit da überhaupt ein Vertrauen herrscht, miteinander offen über genau dieses Thema reden zu können. Wie hast du dir eigentlich dein Netzwerk aufgebaut in der Rheumatologie?
Ja, also für eine Berufung ist erstaunlicherweise ja das Netzwerk in der Rheumatologie nicht besonders wichtig, weil da geht es ja dann häufig darum, auch darüber hinaus einfach Leute zu kennen. Da hat mir geholfen, dass ich zu der Zeit auch Fachkollegiatin war bei der DFG und damit schon einige Kollegen aus Lübeck kannte, die mir da zumindest schon mal auch das vermittelt hatten. Und dann natürlich auch, was jetzt ja jedem freisteht, auch einfach die Frauenbeauftragte mal der Universität anzusprechen und hier auch so ein kleines bisschen Insiderwissen zu erfahren. Und dasselbe war eben auch, ich wusste, dass es einige Frauen gibt in Lübeck und hatte die auch recht frühzeitig angesprochen, Die waren also nicht aus meinem Fachgebiet, aber einfach mal so, ja, ich sag mal frech fragen, mehr als nicht antworten wollen, können sie ja nicht. Und einfach auch so, wenn ich mir Hilfe holen wollte oder wenn ich irgendeine Frage hatte, was mir nicht klar war, da hatte ich dann gefragt und das war im Prinzip auch eine gute Lösung.
Du hast gerade noch erwähnt, hattest das Gefühl oder du wusstest, du bist nicht schlechter als deine Kollegen und hast auch erwähnt, warum du überhaupt den nächsten Schritt gehen wolltest und hast dann aber auch vorhin erwähnt, du warst schon die vierte weibliche Klinikdirektorin. Und eigentlich, natürlich ist das sehr weit im Vergleich mit anderen Fächern, aber eigentlich ist das ja noch sehr weit weg von einer diversen Medizinerinnenlandschaft. Und wie ist es eigentlich bei dir im Team? Hast du ein diverses Team? Achtest du drauf? Hast du überhaupt die Möglichkeit, ein diverses Team aufzubauen, weil du oder fehlt dir die Pipeline an jungen Nachwuchskräften, also an Frauen?
Also es ist schon nicht so, dass ich jetzt einen Stapel an Bewerbungen habe. Das ist aber bei keinem derzeit so. Das ist nicht, dass sich doch sehr viele nicht für die universitäre Karriere bewerben und dass es auch generell natürlich immer recht wenig Nachwuchs gibt. Es haben sich bei mir sehr viele Männer beworben. Ich war eigentlich erstaunt dazu, weil ich denke, die Rheumatologie ist so ein wunderbares Fach. Es gibt so wenig wirklich ganz schwere Notfälle. Man kann schön nachdenken und ich finde das auch ideal für Frauen, aber es haben sich interessanterweise sehr viele Männer immer bei mir beworben und ich hab so 50-50, um ehrlich zu sein. Bei mir im Leitungsteam ist es eben so, dass ich drei Oberärzte habe, davon eine Oberärztin und ich habe auch eine Professorin für Psychoneuroimmunologie bei mir im Team. Und ich habe drei Oberärzte in meinem Team. Eine Oberärztin und eine Professorin für Psychoneuroimmunologie und außerdem auch die Laborleiterin. Das sind also so, dass ich schon sehe, dass ich da eine Diversität habe. Bei den Assistenzärzten ist es pari pari. Ich denke, es gibt auch keinerlei Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber sie sind natürlich tatsächlich vielleicht in einigen Punkten schon unterschiedlich, wie man sie anspricht. Oder auch im Übernehmen von Aufgaben. Letztlich schätze ich die Frauen sehr. Ich habe extrem gute Frauen und ich fühle mich auch verantwortlich, sie zu fördern.
Das ist ein sehr toller Grundgedanke. Also zunächst einmal ist das großartig, dass du da Pari-Pari-Verhältnisse hast, weil das doch auch schon oft Seltenheit ist. Also es gibt Chefärzte oder auch Ärztinnen, die komplette Männerteams haben, weil einfach die Pipeline so dünn ist an also weiblichen jungen Nachwuchskräften. Ich finde es im Übrigen großartig, dass du Frauen fördern möchtest und dass du dich in der Verantwortung siehst. Denn der Grundgedanke von Leaders in Health ist auch, dass wir unsere Frauen oben, die oben sind, eben unterstützen wollen, damit sie eben auch zurück unterstützen. Und so kann man einfach sich solidarisieren, sich vernetzen und gemeinsam eben eine starke Frauenlinie einfach auch aufbauen.
Das finde ich ja auch so gut. Deshalb bin ich ja hier bei dem Interview, weil ich das auch unterstützen möchte.
Ja, sehr schön. Das ist wirklich klasse. Sag mal, hattest du denn besondere Herausforderungen auf dem Weg in diese Direktorinnenrolle?
Das Leben steckt natürlich voller Herausforderungen. Klar ist erstmal, ich brauchte eine gute Kinderbetreuung und ich brauchte vor allen Dingen einen Partner, der das akzeptiert, dass mir der Beruf extrem wichtig ist und der mich da unterstützt. Und das habe ich gefunden und bin da sehr dankbar und zufrieden. Und natürlich ist das auch nicht Gott gegeben. Man muss immer in seine Beziehung auch investieren und man muss auch in die Partnerschaft Zeit investieren. Auf der anderen Seite gibt natürlich die Familie auch enorm viel Kraft zurück und auch Selbstvertrauen. Und insofern ist das tatsächlich ein Geben und Nehmen und weniger eine Herausforderung. Aber hier bin ich in der glücklichen Situation, so viel Unterstützung zu haben. Ich habe auch immer versucht, und das hast du ja schon gesehen, jetzt mit der Bewerbung, auf gleiche Bedingungen zu pochen. Und auch gleich am Anfang, meiner Karriere war es eben so, dass ich doch gesehen habe, dass sich meine männlichen Kollegen relativ schnell mal ins Labor oder auf Kongresse verzogen hatten. Und ich war dann diejenige, die dann auf der Station sozusagen den Alltag bewältigt hat. Und da war mir schon klar, dass ich das nicht wollte. Sozusagen, ja, für andere nur die Bedienstete zu sein oder auch, sagen wir mal, Lücken zu füllen, die vorhanden sind. Und da war mir schon auch sehr schnell klar, dass ich doch eigene Forschung betreiben möchte. selbst sozusagen auch Zeit für mich in Anspruch nehmen möchte. Und das habe ich eben auch recht schnell durchgesetzt. Andere Sachen, glaube ich, die extrem wichtig sind für Frauen, und das wird sehr häufig unterschätzt, ist tatsächlich diese Arbeit in Gremien. Ich wünschte mir manchmal, dass es schon in einem Studium vielleicht so Didaktikkurse für Frauen speziell gibt, weil es schon wichtig ist, gerade in so einer männerdominierten Welt herauszufinden, wie wirkt man als Frau? Wird man gehört von Männern? Das kommt auch mir noch ab und zu so vor, dass wenn ich so unter einer Männerrunde bin, dass ich irgendwas sage, aber es wird gar nicht aufgenommen. Aber 5 Sätze weiter sagt dasselbe ein Mann. Und das ist dann völlig klar, weil dann, das sind ganz andere hierarchische Strukturen, die da vorhanden sind. Das ist eine andere Dynamik. Das ist ein anderer Stimmumfang. Und also es sind viele Punkte, die da eine Rolle spielen. Und da hätte ich mir, glaube ich, so Didaktikkurse durchaus wünschen können, aber auch sehr zeitig in der Karriere. So lernt man es eben aus dem Kalten heraus. Und das ist nach wie vor wichtig, dass man hier so ein bisschen schaut, wie man gehört werden kann. Und natürlich haben das Männer über Jahrhunderte letztlich ja gelernt, und so die Kommunikation auch einfach viele Sachen so hinzunehmen, auch hierarchische Strukturen hinzunehmen. Und ich glaube, Frauen sind da wesentlich kompromissloser und deshalb vielleicht auch so ein bisschen ja angreifbarer, oder sie wirken vielleicht dadurch auch bissiger. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Frauen, gerade weil sie manchmal kompromissloser sind, die Entwicklung enorm vorantreiben können und hier im Prinzip ein gutes Teamklima schaffen können. Was ich mir immer vornehme, ist, möglichst gelassen zu bleiben. Es ist mir nicht persönlich zu nehmen und es auch irgendwie einfach alles so als Spiel zu betrachten. Das ist, glaube ich, das habe ich wirklich auch lernen müssen, dass ich nicht so sehr die Emotionen so sehe. Und das wird Frauen, glaube ich, immer viel vorgesetzt, dass da viel zu viel Emotionalität vorhanden ist. Und da ist es leider so, da sind wir anders. Aber damit kommt man nicht weit, weil man dann sehr in eine bestimmte Ecke kommt. Und das ist eben das, glaube ich, was Männer viel, viel leichter schon als Kind gelernt haben, sich zu prügeln, auch wieder aufzustehen, Kumpel zu werden. Und das ist halt das, was man so irgendwie akzeptieren muss, um ein bisschen mit in dieser Männerwelt zu spielen, mitzuspielen, aber eben auch natürlich nicht sich selbst damit zu verlassen. Und ich glaube schon, dass ich die weibliche Komponente durchaus weiter oder reinbringe. Aber eben, ich glaube auch, dass ich manchmal recht mutig bin und Missstände anspreche. Und da bewundern mich wiederum die Männer, die mir dann eben sagen, das hätte ich mir nicht getraut. Ich finde es toll, dass du das gemacht hast. Und das sind dann auch wieder ganz gute, zwar ja, Punkte oder Resultate, aber auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass ich so ein bisschen an der Front stehe, um Missstände vielleicht so zu benennen.
Total spannend. Ja, die Männer sind uns einfach schon Jahrzehnte voraus, was das Geschäftemachen angeht. Wir sind leider noch nicht so lange dabei und fangen ja jetzt erst so richtig an, ne? Und deswegen ist eben das Problem, dass wir gerade auf einem Feld unterwegs sind, wo die Regeln eigentlich nach den Männern laufen, ne? Genauso wie du es beschreibst. In den Gremien sitzen dann, ich sage jetzt mal, neun Männer, eine Frau und dann sagst du was. Das wird vielleicht nicht so sehr gehört und wenn da mehr Frauen säßen, dann würde das natürlich dort auch anders aussehen. Ne? Dann hätte man auch ein paar Alliierte und die Stimme würde einfach auch durchkommen. Das Wesen der Frau wäre einfach präsent mit ihrer Art, wie sie kommuniziert. Und das wäre eben nicht nur eine kleine Ausnahme.
Absolut. Deshalb bin ich auch ganz klar für die Quote. Ich glaube, es geht nicht anders. Man braucht erstmal einen Anteil von 30%. Und es ist anders nicht zu schaffen. Und es gibt so viele hochqualifizierte Frauen und es gibt so ein Potenzial an Menschen in Deutschland, was noch überhaupt nicht gehoben wurde. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten, nicht auszuschöpfen.
Genau, vor allem volkswirtschaftlich nicht leisten, dass die ganzen gut ausgebildeten Frauen einfach wegbrechen aus dem System, weil sie nicht in das System passen, aber eigentlich top qualifiziert sind.
Aber wir brauchen eben Strukturen und wir brauchen eben auch in der Führung generell mehr Frauen, ganz klar. Und beispielsweise kann ich es überhaupt nicht verstehen, warum jetzt der Arbeitgeber zum Beispiel diese 6 Wochen kompensieren muss, wo die Frau einfach wegen des Kinderkriegens zu Hause bleibt und nur der Erziehungsurlaub, der wird dann sozusagen kompensiert. Aber es muss auch immer Arbeit gemacht werden. Und in Zeiten, wo es immer so eng ist mit dem Personal, sind 6 Wochen, wo was nichts passiert, schon schwierig. Und wir haben strukturelle Defizite und nach wie vor werden die Frauen strukturell benachteiligt in Deutschland. Und wenn ich mir hier auch in Lübeck oder in ganz Westdeutschland und jetzt ja auch zunehmend in Ostdeutschland die Kindertagesbetreuung anschaue, dann wird mir schon auch Angst und Bange, weil das schaffen andere Länder viel besser und sie sehen es nicht so als Rabenmutterphänomen, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt. Und wir brauchen dort sehr viel Investition in gute Menschen und auch Leute, die Zeit haben, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Und das ist die Investition in die Zukunft. Und da ist noch ein großes Desaster hier in Deutschland, in einem der reichsten Länder. Wir haben ganz andere Prioritäten und ich kann mir das nicht anders vorstellen. Wir brauchen mehr Frauen in den Entscheidungsgremien, dass das auch irgendwie mal angegangen wird. Und das hat bisher noch keine Partei tatsächlich wirklich jetzt aktuell auf dem Schirm.
Absolut richtig. Und wir hatten vor 2 Wochen auch eine Themenwoche zur Frauenquote. Da haben wir eben die Meinungen dagegen und auch Meinungen dafür beleuchtet und haben uns schließlich auch positioniert für die Frauenquote und für die Parität, weil es anders einfach nicht funktioniert. Und du hast es einfach wundervoll skizziert, wie die Situation ist und warum wir es uns nicht leisten können, so weiterzumachen wie bisher. Ich finde es auch total spannend, dass du über Fähigkeiten gesprochen hast von Frauen und Männern, was man schon auf dem Spielplatz lernt. Ich habe ja jetzt auch einen kleinen Sohn und deswegen befinde ich mich auch jetzt öfter auf dem Spielplatz, wo ich einfach vorher nicht war und beobachte da die Kleinen und sehe genau das, was du beschrieben hast. Das könnte wiederum, also diese Fähigkeit, sich zu prügeln und zu vertragen, aber auch die Fähigkeit zu kommunizieren und irgendeinen Weg zu finden, das, was du auch über die Frauen beschrieben hast. Das würde doch eigentlich ein perfektes Führungsteam zusammenstellen.
Absolut. Deshalb denke ich auch, es geht nicht anders als erstmal über die Quote und alles andere kommt dann von selbst, weil es ist klar, dass gemischte Führungsteams effektiver sind und besser arbeiten und sie bringen auch ein besseres Klima insgesamt ins Team. Ich schätze wirklich meine Männer unwahrscheinlich und gleichermaßen Männer und Frauen, aber sie sind eben unterschiedlich und haben auch einfach geben andere Inputs. Und beides zusammen ist aus meiner Sicht das Ideale. Aber wir werden schon noch sehr viel dominiert von, ja, ich sag mal, einzelnen Männern mit einer großen hierarchischen Struktur und wenig Kommunikation auf Augenhöhe.
Absolut. Wenn es um das Thema Führung geht, wie würdest du dich als Führungskraft bezeichnen? Was ist dir wichtig und was denkst du über nachhaltige Führung?
Das ist wieder so das Problem, das können am besten die eigenen Mitarbeiter einschätzen. Und das weiß ich eben nicht, ob ich dem wirklich so gerecht werde. Ich versuche, eine Gerechtigkeit absolut zu haben, dass ich jeden gleich sehe und dass ich jeden auch, das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil der eine hat andere Aufgaben als der andere, aber die Würdigung der Leistungen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ich fördere gerne die Menschen, die wirklich Engagement zeigen und lobe hier auch und möchte einfach zeigen, dass mir das sehr wichtig ist. Und ich versuche auch generell diverse Teams zusammenzustellen. Also wir hatten in der Forschung häufig zu viel Frauen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da auch wirklich, da war es andersherum, hier auch mehr Männer einbinden. Und auch hier müssen die Frauen mal lernen, mit den Männern umzugehen, weil die auch anders ticken. Letztlich will ich Respekt und Freude über die Leistungen eben aller zeigen und das Leistungsprinzip durchsetzen. Und es gibt natürlich klare Regeln und es ist eben wichtig, dass die auch kommuniziert werden, verbindliche Regeln, Gespräche und eben auch in den Beurteilungen oder generell, wenn man, dass wir eben doch häufiger Mitarbeitergespräche durchführen. Da bin nicht nur ich dabei, sondern auch eben meine Oberärzte und dass wir versuchen, da so eine balancierte Stellungnahme zu geben. Wie ist der Mitarbeiter? Was erwarten wir? Wo möchten wir noch mehr sehen? Und das sind, glaube ich, wichtige Punkte. Und das ist für mich eigentlich die nachhaltige Führung, Männer und Frauen gleichermaßen, aber eben mit klaren Regeln und Gerechtigkeit.
Absolut. Du, Gabriela, mir fällt noch eine Frage ein zu dem, was du gerade gesagt hast. Da bin ich gerade noch mal drauf gekommen. Du hattest ja erwähnt, dass Männer dann irgendwie ins Labor zurück, also geflüchtet sind oder eben auf Kongresse und du hast dann sozusagen die alltägliche Arbeit eigentlich geschafft. Wie bist du da rausgebrochen? Was war deine Strategie? Also wie schafft man es dann auch mal auf einen Kongress zu können oder ins Labor zu dürfen und nicht nur, oder dass mal die Männer diese Stationsarbeit übernehmen?
Meine Mutter hat mir immer den Rat gegeben, wenn du für andere arbeitest, dann wirst du nie für dich arbeiten oder nicht nur für dich arbeiten oder du musst auch für dich arbeiten. Letztlich glaube ich schon, hat jeder Klinikdirektor möchte natürlich die Forschung auch fördern und hat vielleicht dann die Frauen auch nicht unterm Schirm oder denkt nicht, dass die Frauen auch gerne mehr wollen als jetzt nur vielleicht die Patiententätigkeit. Und Männer denken doch häufiger strategischer und auch mehr, ja, weitläufiger. Bei uns Frauen ist es doch häufig so, wir sehen so das Unmittelbare, die Notwendigkeit, die eben jetzt so vor einem steht und versuchen das zu lösen. Und das war aber eben auch nicht mein Anspruch. Ich wollte von vornherein, war mir klar, dass ich nicht nur Ärztin sein möchte, ich möchte auch irgendwie die Welt bewegen, irgendwas entdecken, irgendwie etwas voranbringen in der Forschung, in der Medizin. Und das war immer mein Anspruch. Und es war immer nur die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Und das war für mich so im Prinzip das erste Erlebnis, das ich gesehen habe, dass meine Kollegen, die vielleicht auch gar nicht weiter waren in der Entwicklung, dass die aber doch dann ihre Felder gesehen haben und sich da schnell gekümmert haben an der Charité. Und das war deshalb auch ganz normal dann der Grund, dass ich dann auch überlegt habe, nein, ich muss mir jetzt hier doch noch mal mehr was suchen. Ich hatte anders promoviert, nicht direkt in der Rheumatologie. Meine Kollegen, die in der Rheumatologie promoviert hatten und dann übernommen wurden, waren natürlich ein Vorteil, weil die schon so in dem Feld waren. Ich musste im Prinzip so mir ein neues Feld erschließen. Das war aber dann auch kein großes Problem, da reinzukommen und wurde letztlich auch gefördert. Aber ganz klar, ich hatte auch Zeiten, wo ich eben um 7 ins Labor ging, in den Tierstall, habe meine Mäuse gepflegt und dann bin ich um 8 in die Klinik gegangen. Und das war einfach für mich schon normal, wenn sich es eben machen ließ.
Vielleicht noch als letzten Punkt. Hast du Ideen, wenn wir reden immer über strukturelle Benachteiligung für Frauen und die hierarchischen Strukturen der Führungskräfte? Hast du Ideen, welche anderen Arbeitsmodelle es geben könnte oder wie Strukturen sein könnten, damit sie einfach frauenfreundlicher sind? Nur wenn du eine Idee hast.
Ja, also ich glaube, das muss sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen anfangen. Wenn wir jetzt das Thema Schwangerschaft, Mutterschaft sehen, ich sehe das als vollkommen normal ein, dass eine Frau, eine gut gebildete Frau, Kinder kriegt. Und das sollte auch die Gesellschaft fördern. Das ist das oberste Privileg einer Gesellschaft, in die Kindheit und Jugend zu investieren. Und es muss machbar sein und es muss aufgeteilt werden, dass eben sich auch Männer genauso engagieren im Erziehungsurlaub. Und das möchte ich fördern. Natürlich spreche auch meine ärztlichen weiblichen Assistenzärzte an und signalisiere ihnen, dass ich es durchaus gut fände auch, oder vielmehr, ich habe damit kein Problem, wenn sie Kinder kriegen und denke, das ist ein wichtiger Schritt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch etwa die Hälfte der Ärzte, die keine Kinder haben oder auch noch nicht haben. Das ist natürlich ein sensibles Thema, auch bei den Oberärzten. Ich weiß immer nicht, ist das gewollt? Und letztlich ist es egal, was der Grund ist. Es ist ein respektabler Grund vorhanden. Und ich teile jetzt nicht die Menschen ein in mit Kindern und ohne Kindern. Aber was mir wichtig ist, es darf keine Karriereprobleme geben, nur eben weil jemand Kinder hat. Und das ist halt schon wichtig. Ich glaube, wir müssen es als Gesellschaft, aber auch natürlich innerhalb der Klinik absolut schultern, wenn jemand Kinder bekommt. Das ist ein bisschen mehr Arbeit dann auch für die anderen Kollegen, aber ich halte das für wichtig und das sehe ich jetzt als unproblematisch und das muss eben so sein. Das sind einfach mal Prämissen, mit denen wir leben müssen.
Allein der Faktor, dass man eine Frau ist, birgt ja das Risiko, schwanger werden zu können. Und das ist häufig immer noch der Karrierekiller überhaupt in der Medizin leider.
Es ist halt so, dass die Zeit, wo, in der man wirklich Karriere macht, und ich sehe es ja auch bei der DFG, auch wenn man es nicht möchte, aber natürlich wird immer hinterfragt, wie alt ist jemand, wann hat er was gemacht, wie viel Publikation hat er mit 35, mit was auch immer. Das sind natürlich schon Punkte. Wobei natürlich auch die Elternerziehungszeiten mit berücksichtigt werden. Und für mich ist das schon so, dass ich das als sehr wichtig ansehe. Ich habe einfach zu viel gute Frauen gesehen, die ich extrem schätze und die definitiv förderungswürdig sind. Und wir können uns das nicht leisten, hier, dass wir die anders stellen als die männlichen Kollegen. Und weil ich an das Potenzial dieser Frauen glaube und auch hoffe, dass ich, wenn ich jetzt investiere, dass sozusagen dann auch ein bisschen was zurückkommt. Deshalb denke ich, lohnt es sich, hier Kompromisse zu machen. Und je mehr Engagement eine weibliche Ärztin gezeigt hat, umso mehr Kompromisse werde ich ihnen machen können. Und letztlich ist es dann eben auch im Team ganz klar, wir haben jetzt hier eine Aufgabe, auch eine Kindererziehung. Und das muss halt im Team dann auch gemeistert werden. Und jedem steht es natürlich frei, sich in diese Kindererziehung auch einzureihen, dass er das auch oder sie das auch machen kann.
Ich meine, einerseits ist das ein Investment, was du tätigst, wo du glaubst, du kriegst da was bei zurück, wenn du das förderst. Und andererseits ist das ja auch, das hast du auch am Anfang in die Richtung erwähnt, das ist ja auch ein Investment in unsere aller Zukunft, dass eben diese topqualifizierten und tollen Persönlichkeiten eben auch Kinder in diese Welt setzen. Die brauchen wir ja genauso. Gabriela, vielleicht noch eine letzte Frage. Die stellen wir eigentlich immer. Was würdest du jungen Ärztinnen aufgrund deiner Erfahrungen raten oder was würdest du der jungen Gabriela heute raten?
Also letztlich muss jeder für sich schauen, welche Leidenschaft in einem brennt, was die Prioritäten sind. Und dann, glaube ich, muss man ehrlich mit sich sein und vielleicht dann auch so überlegen, wie kann ich das, wofür meine Leidenschaft tatsächlich brennt, am besten ausleben. Und das muss nicht immer die Universitätsmedizin sein. Das ist meine Leidenschaft. Ich glaube, es ist wichtig, sich Mentoren zu suchen. Einfach Freunde zu suchen, die auch ein bisschen einem ja sagen, was man besser machen kann oder wo es Probleme geben könnte. Das habe ich glücklicherweise doch immer gehabt. Es ist als Klinikdirektorin sicherlich noch schwieriger, weil man da sozusagen doch mehr alleine
Ja,
steht,
klar.
aber da kann man sich natürlich auch Hilfe holen. Und wir haben zum Beispiel hier ein nettes Kollegium, Professorinnenkollegium. Wir treffen uns heute Abend mit den Professorinnen hier an der Uni Lübeck und essen zusammen und haben einfach eine nette Zeit. Gremienarbeit, denke ich, ist auch wichtig. Das wird eben wirklich unterschätzt, um eben zu sehen, was man erreichen kann. Das ist ja sowieso auch sehr wichtig für die Universität, dass hier Berufungskommissionsarbeit, das geleistet wird, dass man einfach weiß, wie funktioniert etwas. Letztlich, bei mir war es eben so, ich wollte alles und ich wollte mich nicht so einschränken lassen. Und ich glaube, das muss man für sich wirklich so sagen. Also wenn jeder hat ein Recht, sich zu verwirklichen und sich nicht zu bremsen zu lassen von Familie und Beruf. Und das sollte unsere also Maxime sein, dass es keine Grenzen geben darf, die wir uns nicht selbst stellen. Das heißt aber eben auch, und das glaube ich, da arbeite ich auch ständig dran, die Frage, Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch solche Sache, die ich auch erstmal lernen musste als Klinikdirektorin. Ich hatte dann doch irgendwann gespürt, puh, ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen. Und auch immer wieder gibt es so Situationen, wo ich sage, puh, ich glaube, soll ich jetzt nicht die Verantwortung übernehmen und die dann auch tatsächlich anzunehmen. Also ich habe da eine Weile gebraucht, muss ich das jetzt? Und ich habe immer Respekt vor der Verantwortung, vielleicht zu viel Respekt vor der Verantwortung oder von der Übernahme von Tätigkeiten. Und ich glaube, ich habe viele lukrative Angebote aus Angst vor Verantwortung ausgeschlagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Fehler war. So, ich glaube, da gehen andere vielleicht locker rum und dann ist das natürlich auch häufig ein Persönlichkeitsentwicklungsschub, wenn man Verantwortung übernimmt. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man wirklich auch begreifen muss. Verantwortung heißt auch Persönlichkeitsentwicklung mit. Ja, Bewerbungen fand ich immer wichtig. Es war immer wichtig, notwendig, auch zu erfahren, wie alles läuft, aber auch, wie man wertgeschätzt wird. Also, dass man auch mal von anderer Seite Wertschätzung erfährt. Das sind schon wichtige Punkte. Wir brauchen alle als Mensch unsere positiven, ja, Antworten. Das wären eigentlich so die Punkte. Aber ich glaube, man muss selbst in sich hören, was man möchte und sich nicht bremsen lassen.
Gabriela, richtig toll. Und ich glaube, alles, was du heute in diesem Podcast gesagt hast, wird eine Hilfestellung sein für unsere Hörerinnen, für die jungen Kolleginnen und auch Motivation sein, diesen Weg zu gehen, Verantwortung zu übernehmen, auf sich zu hören und sich durch Strukturen nicht bremsen zu lassen. Ganz lieben Dank für die heutige Podcast-Aufnahme und ich freue mich, wenn wir vielleicht mal ein Follow-up machen und in ein paar Jahren nochmal gucken, wie hat sich eigentlich dein Team weiterentwickelt, wo stehst du und wie hat sich die Medizin verändert.
Ja, sehr gerne.
Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan. Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.